Ja, wir haben jetzt Ende Mai 2020 und wir sehen, wie sich Matthäus 24 vor unseren Augen erfüllt. Der Herr Jesus sagt ja in dieser Endzeitrede Matthäus 24 unter anderem, dass viele kommen werden, sie werden viele Menschen verführen, es werden falsche Propheten aufstehen. Wenn man in die Nachrichten schaut, du siehst Natur-, Umweltkatastrophen, Erdbeben. Du siehst in vielen Ländern, bei uns in Deutschland ist das ja Gott sei Dank noch nicht so, aber in vielen Ländern siehst du eine Christenverfolgung, was der Herr Jesus ja auch sagt, es wird zunehmen. Du siehst der Abfall vom Glauben, die christlichen Gemeinden, und da zähle ich dazu auch die, die sich einst evangelikal genannt haben, gehen immer mehr weg von der biblischen Lehre. Du siehst, wie die Gesetzlosigkeit zunimmt, sagt Matthäus 24, 12. Du siehst, wie in Deutschland, in einem ja vormals christlichen Abendland, Dinge per Gesetz entschieden werden, die ganz klar gegen die Gebote Gottes gehen. Und du siehst, was der Herr Jesus auch sagt, du siehst, dass die Seuchen zunehmen werden. Und wir sehen es gerade am eigenen Leib. Wer hätte vor, ja, ist jetzt zwei Monate gedacht, dass wir uns nicht mehr versammeln dürfen? Wer hätte gedacht, dass auch von einem Tag auf den anderen so ein Lockdown kommt, dass die Welt nicht mehr so ist, wie sie war? Und das war von einem Tag doch auf den anderen. Es sind einfach Dinge, wo wir sehen, die Welt liegt im Argen. Und ich denke jetzt, wenn man das alles so auf sich einprasseln sieht, ist es doch wichtig, dass wir, die wir ja eine Hoffnung haben, die wir an den Herrn Jesus glauben, dass wir schauen, was tun wir als Gemeinde, was tun wir als einzelne Gläubige, die ja letztendlich die Gemeinde abbilden, damit wir durch diese Zeit hindurchkommen, dass wir nicht zurückbleiben. Und da ist gerade das Sendschreiben oder generell die Sendschreiben, die sieben Sendschreiben, ein wunderbarer Barometer, was wir, was eine Gemeinde tun soll oder auch nicht tun soll, wenn sich diese Dinge intensivieren. Ich möchte heute anhand des ersten Sendschreibens, nämlich anhand von Ephesus, uns aufzeigen, einmal, wie sieht zur damaligen Zeit der Herr Jesus diese Gemeinde? Es sind ja sieben Gemeinden. Sieben steht, ist die Zahl Gottes. Sieben steht für letztendlich alle Gemeinden. Damals waren es wirklich sieben Gemeinden. Aber natürlich dürfen die Gläubigen zu jeder Zeit aus dieser Sendschreibe ja geistliche Nahrung ziehen. Und ich möchte heute anhand von Sendschreibe eben gucken, was hat damals der Herr Jesus an dieser Gemeinde gesehen? Was war gut? Was war nicht so gut? Und was dürfen wir letztendlich daraus lernen? Und das wollen wir tun. Ich möchte am Anfang den Text mal lesen. Offenbarung 2, die Verse 1 bis 7, das Sendschreibe zu Ephesus. Da heißt es, dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe. Das sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke, deine Bemühungen, dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht, und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tu Buße und tu die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von deiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hasst, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben, von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Soweit das Wort Gottes. Und wir wollen jetzt einfach so Stück für Stück durchgehen, diese Verse, und betrachte einfach mit dem Ziel, wo stehen wir? Ich habe mal das Thema genannt, den geistlichen Stand überprüfen. Und jetzt wollen wir nochmal in der Vers 1 zurückgehen. Bevor ich vielleicht zurückgehe, ich möchte kurz was zu der Sendschreibe generell sagen. Und zwar, die sieben Sendschreiber, die an sieben Gemeinden gerichtet sind, kann man auch kirchengeschichtlich auslegen. Das heißt in Epochen, das heißt an der Ephesus, so die ausgehende Zeit der Apostelzeit. Dann kommt Smyrna. Smyrna ist ja die verfolgte Gemeinde. Das ist in der Kirchengeschichte so die ersten 3 Jahrhunderte gewesen, bis dann das Christentum Staatsreligion wurde unter Konstantin. Pergamus und Thyatira gehen dann so, ja, ausgehende Verfolgung, Staatsreligion, Katholizismus. Und so geht es weiter. Wir sehen Philadelphia zum Beispiel, Erweckungszeit, wo die Philadelphia-Gemeinde dafür steht, dass Menschen wirklich nochmal zum Glauben kommen können. Und dann das allerletzte Sendschreiben, Laodicea, sprich die abgefallene Gemeinde. Das wäre dann genau unsere Zeit heute. Das heißt, kirchengeschichtlich ist sehr interessant, dieser Aspekt, und ist doch gut biblisch begründet, diese Auslegung. Und jetzt sind wir hier ja in Ephesus, und Ephesus ist die ausgehende Apostelzeit. Das heißt, da waren noch sehr viele Dinge wunderbar. Da waren sehr viele Dinge noch ganz glasklar. Und das werden wir jetzt mal uns betrachten, aber wir sehen eben auch, dass dann schon gewisse negative Einfluss kam. Gut, in Vers 1 heißt es, dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe. Das sagt der, der die 7 Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Das Erste, was wir hier sehen, der Herr Jesus stellt sich ja einmal spezifisch in jedem Sendschreibe vor. Und hier sagt er, dass er eben in den 7 goldenen Leuchter wandelt. Was heißt das, die 7 goldenen Leuchter? Das ist gar nicht schwer, diese Bildsprache, denn ein Vers vorher in Offenbarung 1,20, da wird uns ganz klar gesagt, dass die 7 goldenen Leuchter für die 7 Gemeinden stehen. Bildhaft oder stellvertretend für alle Gemeinden aller Zeit. Das heißt, das ist ganz interessant, als die Epheser das gehört haben, als dieser Brief ja vorgelesen wurde in Ephesus, da denke ich mir, saßen die Menschen auf einmal stramm. Denn es hieß, der Herr Jesus wandelt, das steht im Präsens aktiv, das heißt beständig durch die Gemeinde. Das heißt, er ist da, wenn Menschen sich versammeln, ist er durch seinen Geist anwesend. Er wandelt, er ist da und er wandelt in den 7 goldenen Leuchtern. Ich denke auch, das ist ein sehr wichtiger, interessanter Aspekt. Er wandelt inmitten der 7 goldenen Leuchter. Gold ist in der Bibel ein Zeichen beziehungsweise eine Beschreibung für das Göttliche, für das Wesen Gottes, für die Natur Gottes. Das sieht man zum Beispiel im Alten Testament, die Bundeslade, der Sühnedeckel. Der Sühnedeckel ist ja laut Römer 3,25, der Herr Jesus als Schattenbild, der war vollständig aus Gold. Die Bundeslade war vollständig aus Gold. Wir sehen zum Beispiel dann der Leuchter, der ja in der Stiftshütte stand, der musste vollständig aus Gold sein. Das heißt, hier ist das göttliche Wesen, das echte Wesen. Und hier sehen wir einfach schon einen Punkt, der Herr Jesus ist da, wo der Leuchter Gold ist. Das heißt, wo die wirklich wahren Wiedergeborenen zusammen sind. Das ist Versammlung, das ist Leib Christi. 1. Korinther 12,13 sagt, die durch den Geist Gottes in den Leib hineingetauft wurden, da ist Gemeinde. Das heißt, Gemeinde ist formell nicht, wenn sich Menschen irgendwo im Gebäude treffen, im Kirchengebäude und zum Beispiel, und das gibt's ja sehr verbreitet hier in den Großkirchen, dass Menschen einfach christlich sind, sie gehen in die Gottesdienste, da wird aber ganz klar das Opfer Jesu geleugnet, da wird der Herr Jesus seine Auferstehung geleugnet, da wird das Blut geleugnet, da wird das Wort Gottes geleugnet, man geht der theologischen, kritischen Theologie nach. Also all diese Dinge, der Herr Jesus wird bekannt, aber er ist überhaupt eigentlich nicht mehr da. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir hier sehen, der Herr Jesus ist da, wo der Herr Jesus, der biblische Herr Jesus im Zentrum ist. Und der Herr Jesus ist immer da im Zentrum, wo das Wort Gottes im Zentrum ist. Offenbarung 19,13 sagt, dass der Herr Jesus das Wort Gottes ist. Johannes 1,1-3, das kennt er, dass er selbst das Wort Gottes ist. Das heißt, man kann den Herrn Jesus nie vom Wort Gottes trennen. Und da, wo biblische Lehre proklamiert wird, wo Menschen wirklich dem biblischen Herrn Jesus nachgehen, da, wo wirklich Wiedergeburt, Buße, Sündevergebung gepredigt wird, da kannst du auch davon dann ausgehen, dass da der goldene Leuchter ist. Also, denke, es ist ganz wichtig, und hier dürfen wir uns ja auch schon fragen, wir haben ja gesagt, das Ziel dieser Predigt ist ja, wir müssen uns einfach immer wieder fragen, wo stehen wir? Und da wäre natürlich die logische Ableitung, ist unsere Gemeinde wirklich eine Gemeinde, wo der Herr Jesus, der biblische Herr Jesus im Zentrum ist? Wird das Wort Gottes gepredigt oder ist hier nur formale Christenheit und man leugnet alles andere? Man setzt vielleicht seinen Fokus mehr auf das Karitative und auf Gemeinschaft und was es da alles gibt. Oder ist der Herr Jesus wirklich hier anwesend? Ist er präsent? Wandelt er durch die Gemeinde? Und da ist natürlich klar, dass jeder, der Gemeinschaft hier haben möchte, natürlich ein Kind Gottes sein muss. Er muss wiedergeboren sein. Er muss durch das Blut Jesu gewaschen sein. Er muss Vergebung in Anspruch genommen haben. Und dann trifft der Vers 1 natürlich hier zu. Also ganz wichtiger Punkt. Ich muss klar stehen. Die Gemeinde muss klar stehen. Dann weiß ich, er wandelt inmitten der Gemeinde. Es ist zum Beispiel interessant, in dem Sendschreiben zu Laodicea, das Abgefallene, die letzte kirchgeschichtliche Epoche, da siehst du, dass der Herr Jesus vor der Türe steht. Er klopft an, er möchte, dass er reingelassen wird. Aber das ist wichtig, dass die Gemeinde weiß, er ist drin, er steht nicht vor der Tür. Gut, wir sehen, der Herr Jesus wandelt inmitten des goldenen Leuchters und jetzt heißt es, er hat die 7 Sterne in seiner Rechten. Was sind die 7 Sterne? Ja, das ist auch keine große theologische Auslegungskunst, sondern ein Vers davor, genauso wie vorhin, sehen wir, dass die 7 Sterne, die 7 Engel, die 7 Boten der Gemeinde sind. Boten hier in diesem Sinn die Ältesten der Gemeinde, die Verantwortung haben. Und jetzt ist es ganz interessant, der Jesus hält die 7 stellvertretend alle Ältesten in seiner Hand. Das hat 2 wichtige Aspekte. Der erste ist, dass ein Ältester von sich aus nie Autorität hat. Er ist ein Diener. Er bezieht letztendlich seine Autorität und ein Ältester muss ja Autorität letztendlich ja auch ausüben, nur in der Abhängigkeit vom Herrn Jesus, aus dem Wort Gottes. Das heißt, er muss klar stehen. Er muss den Willen des Herrn Jesus wirklich kennen, sich zu eigen machen. Wir haben heute sehr viele Leiter in den Gemeinden. Da wird vor allem oder oftmals darauf Wert gelegt, oh, wie innovativ ist der, wie charismatisch ist der, was ist sein Auftreten, kann er die Leute begeistern, kann er Konzepte entwickeln, all solche Dinge. Oftmals geht es auch darum, was hast du für eine theologische Ausbildung genossen, wie viele Jahre hast du studiert. Das ist ja alles schön und gut, aber die Bibel kennt den Gedanke nicht, sondern die Qualität oder die Merkmale eines Ältesten, wie er sich qualifiziert, ist in 1. Timotheus 3 nachzulesen. Und das sehen wir alle diese Dinge eigentlich nicht, sondern man sieht letztendlich, dass es hier um den Charakter geht, um die Reife, um die Integrität. Da kann ich ein Ältester sein. Das heißt, ich muss mir bewusst sein, dass ich in dem Herrn Jesus seine Hand stehe und dass ich letztendlich auch von ihm absolut abhängig bin. Das ist das Erste für einen Ältesten. Da muss ich mich jetzt als Ältester natürlich fragen, okay, wie steht es bei mir? Erfülle ich die Kriterien, 1. Timotheus 3? Ich sage nicht, dass jeder diese zu 100%ig erfüllt, aber auch da muss ich natürlich prüfen, letztendlich koche ich mein eigenes Süppchen oder bin ich hier in der Abhängigkeit zum Herrn? Das Zweite aber, und jetzt ist gerade der Fokus ja auf den Ältesten, es ist da ein unglaublicher Trost. Wenn ich in der Hand des Herrn Jesus bin, dann kann ich wissen, wenn ich als Ältester wirklich berufen bin, wenn ich mich da nicht selbst eingesetzt habe oder irgendwie durch menschliche Wahlen, dann darf ich mir gewiss aber auch sein, dass der Herr Jesus mich beschützt in seiner Hand. Er hält mich in seiner Hand. Und ich denke gerade für uns als Älteste ist das auch ein großer Trost, denn die Kritik bleibt ja nicht lange aus bei Ältesten. Ich sehe das immer wieder. Manchmal ist sie berechtigt, die Kritik, aber oftmals sind die Ältesten auch Spielball der Geschwister. Habe ich selbst erlebt, kriegt es auch in einigen Gemeinden immer wieder mit, dass die Ältesten oftmals am Rande der Verzweiflung des Kampfes sind. Und ich möchte hier zur Bibelstelle lesen, wie geht man denn mit Ältesten um? 1. Timotheus 5, Vers 17, da heißt es, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Das heißt, ein Ältester hat auch eine gewisse, ich habe gerade gesagt, er ist nicht über den Gläubigen, aber er hat eine gewisse Vorrangstellung. Und ein Ältester, der gut steht, der Gemeinde vorsteht, der soll auch doppelter Ehre wert geachtet werden. Und das sehe ich immer wieder, dass da oftmals kein Respekt ist, das wird diskutiert, es wird gelästert über die Ältesten. Das darf nicht sein, da versündige ich mich, nicht nur am Ältesten, sondern sünde ich immer in erster Linie als erstes gegen Gott. Es heißt in Vers 19, gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer aufgrund von zweier oder dreier Zeugen. Auch das sehe ich ganz oft, dass gegen die Ältesten geschossen wird, sie werden angegangen, ohne dass da zweier oder drei Zeugen dabei stehen. Es wird hintenrum gelästert, das darf nicht sein. Aber, und Vers 20 sagt, die, welche sündigen, also die Ältesten, die sündigen, die weise zurecht, vor allem, damit sich auch die anderen fürchten. Das heißt, wenn ein Ältester natürlich nicht klar steht und wenn er selbst in Sünde ist, dann ist seine Autorität, sein Schutz auch aufgehoben. Also ihr seht, das ist mir ganz wichtig, auch dieser Punkt, wie stehen wir als Gemeinde, du, der nicht Ältester ist, deinem Ältesten gegenüber. Auch das ist ganz wichtig. Ich denke, Menschen merken das, wenn in der Gemeinde Spannungen sind zwischen Ältesten und Gläubigen, zwischen Ältesten untereinander. Und das ist immer kontraproduktiv für das Reich Gottes. Das heißt, hier wäre der Punkt auch praktisch, überprüf mal deine Einstellung zu deinen Ältesten. Achtest du sie doppelter Ehre wert? Betest du für sie? Stehst du hinter ihnen, auch vielleicht, wenn sie Entscheidungen treffen, die nicht vielleicht meinen Vorstellungen entsprechen? Gleichzeitig aber auch die Frage an die Ältesten, wissen wir, dass wir in der Abhängigkeit vom Herrn sind, dass wir Diener sind? Das ist, denke ich, ganz wichtig, dass wir auch da Vorbilder sind. Gut, das war der erste Vers. Wir haben das gesehen. Der Herr Jesus ist in der Gemeinde und er hat die Ältesten in der Hand. Und jetzt kommt der Vers 2. Und jetzt kommt der Barometer, jetzt darf ich wirklich, oder jetzt geht Barometer weiter, jetzt muss ich gucken, wo stehe ich? Da heißt es, der Jesus sagt, ich kenne deine Werke. Das ist der erste Punkt. Die Werke. Werke ist letztendlich das, was wir in der Gemeinde tun. Das kann zum Beispiel evangelistisch sein. Haben wir wirklich ein Bestreben, Menschen für uns, ja nicht für die Gemeinde nur zu gewinnen, sondern in erster Linie für den Herrn Jesus, gehen wir raus, evangelisieren wir die Leute, haben wir eine offene Tür, ein offenes Ohr für Sünder. Ich meine, das ist unser Auftrag. Und das sagt er eben, die Werke, ich kenne das, ich sehe, dass du als Gemeinde bemüht bist. Und Ephesus, das muss man vielleicht mal auch erwähnen, Ephesus war ja kein christliches Land, sondern das war ja ein Umfeld. Da gab's ja riesige Götzetempel, Artemis und wie Diana, all das. Also die Leute, das war nicht so einfach, die Leute zu erreichen. Aber die Menschen wussten, sie wollen Werke nach außen gehen, Menschen für Gott erreichen. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir auch diesen Auftrag, gerade in dieser Zeit, wo die Menschen nicht viel von Gott wissen wollen, wo es ganz schwer ist, oft mit Menschen über Gott zu sprechen, dass wir trotzdem dieses Werk nicht vergessen. Ich denke, wir haben jetzt auch gerade in der Corona-Zeit auch eine Chance gehabt, oder immer noch haben wir sie, dass Menschen vielleicht auch offen sind zu fragen, hey, also irgendwas stimmt in dieser Welt ja ganz und gar nicht mehr. Da dürfen wir wirklich auch dort vorangehen. Die Werke müssen stimmen, aber man muss auch ganz klar sagen, wir haben das jetzt auch, in Zeiten von Corona haben wir jetzt keine Versammlungen halten dürfen, wir sind viel übers Internet gegangen. Wir müssen da einfach auch aufpassen, in gewisser Weise, gerade mit Videos und so. Wir wissen, dass in der Endzeit vor allem Offenbarung 13 das Bild angebetet wird. Mir ist das selbst so bewusst geworden, die Medien, die können ein unglaubliches Segen sein, auch das Internet, aber wir müssen auch letztendlich aufpassen, was wir wo und wann und wie veröffentlichen. Ich denke, die Zeit wird zunehmen, wo die Christenheit in die Enge getrieben wird, wo, wenn du freimütig das Wort Gottes predigst, dass ich Menschen anstoßen werde. Und da müssen wir einfach gucken, dass wir auch weise mit diesen Dingen umgehen, gerade mit den Medien. Also ich denke, Werke, nach evangelistische Werke sind ganz wichtig, aber wir dürfen eben auch nicht in dieser nur Medienschiene abdriften. Letztendlich, wie sind wir auf der sicheren Seite? Diese Werke von der Gemeinde, was soll geschehen, ist eigentlich ganz einfach. Apostelgeschichte 2,42, sie blieben beständig in der Apostellehre, im Brotbrechen, in den Gebeten, in der Gemeinschaft. Ich denke, wenn er das mal so lest, Offenbarung 2,42, und dann wieder hier, wie stehen unsere Werke als Gemeinde, das ist ein wunderbares Programm für die Gemeinde. Ja, da brauche ich keine Theologie studiert habe, keine Konzepte ausarbeite, sondern wenn sich eine Gemeinde daran hält, Apostelgeschichte 2,42, dann kann sie wissen, sie ist auf der sicheren Seite. Er sagt hier weiter, ich kenne deine Bemühungen. Bemühungen. Ich denke, Bemühung, da steckt das Wort, ist mir heute Morgen nochmal so aufgegangen, das Wort Mühe drin. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, als ihr euch bekehrt habt, da warst du ja brennend wie nur was, da bist du rausgegangen, da hast du evangelisiert und ich hoffe, das ist auch immer so. Aber man merkt einfach mit der Zeit, dass, ja, es ist ja nicht immer auf diesem Level, dass du so brennend bist, sondern der Alltag holt dich ja auch in gewisser Weise ein, wo auch immer, und du hast Nöte, Sorge, und dann ist das Brennen, diese Bemühung wird vielleicht mehr zur Mühe. Und ich denke, das ist auch ein guter Punkt. Der Herr Jesus sagt, eure Bemühungen, die sind super. Und da dürfen wir uns einfach auch fragen, wie sieht's denn eigentlich in meinem Leben aus, in deinem Leben? Bemühe ich mich noch um den Herr Jesus? Ist mein Herz noch brennend für ihn? Ich sag nicht kopflos, aber ich sag so, ist da noch dieses, wisst ihr, wie die Fußballer, die Profifußballer, die müssen sehr viel Kondition, und ich glaube, die sind auch nicht immer happy mit ihrem Training und müssen da manchmal, und dann sind sie vielleicht auch mal geschlaucht, aber sie wissen, am Samstag stehe sie auf dem Platz für ihren Verein. Und diese Freude, die sollte uns als Christen ja auch ausmachen. Das heißt, wo sind unsere Bemühungen? Wie stehen wir da? Haben wir noch Freude dran an dem Herrn Jesus? In Sardes, der Sendschreiber von Sardes, da heißt es über die Gemeinde, dass sie selbst sagt, sie lebt. Das heißt, die haben gedacht, ja, wir bemühen uns, wir sind recht. Aber gleichzeitig sagt der Herr Jesus, aber eigentlich seid ihr tot. Also ich denke, es lohnt sich mal immer zu hinterfragen, wie sind eigentlich unsere Bemühungen? Ist mein Herz noch am rechten Fleck für den Herrn Jesus? Das Dritte, was er hier sagt, dann ist, ich kenne dein standhaftes Ausharren. Ich denke, das Ausharren, auch in dieser Zeit, standhaftes Ausharren, das heißt eigentlich Geduld, drunter bleiben. Ich denke, da werden wir immer mehr auf harte Probe gestellt. Diese Zeit nimmt immer mehr zu. Wir werden, denke ich, durch den antichristlichen Geist auch immer mehr in die Enge getrieben. Und dann ist es gut, wenn wir ausharren. Das heißt, wenn wir gewisses Maß an Leiden, das uns der Herr Jesus auch verordnet hat, er sagt, wir müssen durch viele Bedrängnisse ins Reich Gottes eingehen, das ist ein Muss, dass wir lernen, auch auszuharren. Ich denke gerade vielleicht aktuelles Beispiel, Olaf Latzel, den ihr auch sicher kennt, wird ja gerade massiv auch angegriffen von außen für seine Äußerungen, die ja vielleicht vom Dings her, vom Kontext oder vielleicht von seiner Art und Weise, wie er es gesagt hat, ein bisschen ja nicht ganz weise war. Aber trotzdem sieht man einfach, wenn du biblische Wahrheit verkündigst, dann wird das einen Aufschrei geben. Es ist ja toll, dass sich seine Gemeinde so hinter ihn stellt, aber du siehst, er bekommt letztendlich auch von seiner eigenen Kirche Probleme. Deswegen ausharren ist ein ganz wichtiger Aspekt. In Offenbarung 1,9 heißt es zum Beispiel, dass der Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, dass er ein Mitbruder ist in unserer Bedrängnis und im standhaften Ausharren. Das heißt, hier sehen wir auch, die Apostel damals sind schon durch viele Dinge gegangen, aber sie haben ausgeharrt. Und das ist für uns auch ganz wichtig. Ja, der vierte Punkt hier, und da muss ich die Gemeinde dann auch wieder prüfen. Es heißt, und du hast die Bösen nicht ertragen. Das heißt, jetzt in der Zeit, der Endzeit, wie sie die Bibel nennt, müssen wir uns als Gemeinde auch fragen, und das sagt der Herr Jesus, habt ihr toll gemacht in Ephesus, kannst du das Böse nicht ertragen? Was ist das Böse? Das heißt, kannst du Sünden nicht ertragen, in deinem eigenen Leben, aber auch in der Gemeinde. Wir sehen zum Beispiel 1. Korinther 5, da ist ja dieser grausame Unzuchtsfall, dass einer mit der Mutter seines Vaters Unzucht treibt und die Gemeinde hat es einfach geduldet. Der Paulus sagt, ihr hättet den raustun müssen, der Sauerteig hat nichts in der Gemeinde zu suchen. Und das ist halt auch eigentlich das Normale heute, beziehungsweise man sieht es immer mehr, dass einfach viel geduldet wird, was eigentlich hinterfragt werden sollte, beziehungsweise wo man auch mal einschreiten müsste, im seelsorgerlichen Gespräch und sagen müsste, Mensch du, ich sehe was in deinem Leben, kann ich dir vielleicht helfen? Es ist zum Beispiel, vielleicht nur als Beispiel, das Zusammenleben vor der Ehe ist in viele Kreise schon ganz normal, dass man einfach zusammenlebt, wie ein Ehepaar, aber nicht verheiratet ist. Auch hier, denke ich, gilt es, dass die Gemeinde sich immer wieder fragen muss, praktizieren wir, sind wir bereit, Matthäus 18 zu praktizieren? Als Einzelne natürlich, wenn ich was gegen meinen Bruder habe oder er was gegen mich, dann gehe ich zu ihm. Wenn er nicht hört, dann nehme ich 2, 3 mit. Und wenn nicht, dann bringe ich es vor die Gemeinde. Sind wir bereit dazu? Ja, Gemeindezucht ist ja letztendlich immer wieder, dass ich dem Menschen helfen möchte. Nicht, dass ich ihn unterbuttern möchte, sondern dass er geistlich wieder klar wird. Das muss man in aller Liebe und Geduld tun. Aber in viele Bereiche wird es gar nicht mehr getan. Und ich denke hier auch die Frage, wie steht ihr, wie stehe wir, wie stehe ich persönlich auch zu dem Böse? Kann ich es ertragen oder ist es mir vielleicht schon egal oder versuche ich da auch geistlich zu helfen? Gut, und das Letzte hier, was er sagt, du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner erkannt. Das heißt, hier, die Gemeinde wird dafür gelobt, dass sie ihr Lehrer, Leute, die von sich behauptet haben, sie sind Apostel, dass sie die demaskieren konnte und dass sie das dann auch rausgemacht haben. Ich denke, das ist auch ein Punkt, wo heute viel zu wenig geschieht, dass man mit der geistlichen Klarheit anhand von Wort Gottes gewisse Dinge auch mal aufdecken darf. Ja, es wird ja heute alles im Namen der Liebe zugedeckt. Ja, habe ich selbst schon 1. Korinther 13 aber die Bibel sagt, bei Sünde sollten wir nicht schweigen. Und hier ist es eben gerade die Irrlehren, die auch immer mehr kommen. Der Herr Jesus hat es ja in der Endzeitrede gesagt, es werde viele kommen, die euch verführen, es werde viele falsche Lehrer kommen, die aufstehen. Und das ist genau die Zeit heute. Ich möchte dazu noch 2. Timotheus 4, Vers 3 bis 5 lesen. Da heißt es, denn es wird eine Zeit, ein Zeitpunkt kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Das heißt, das ist das, was wir heute wirklich haben. Du hast in der Gemeinde eine Vielzahl von Lehren, es wird geduldet, es wird proklamiert, Dinge, die vom Wort Gottes absolut nicht abgedeckt sind. Es wird über die Schrift hinausgegangen und da ist es wichtig, dass du geistliche Menschen, und das sind jetzt nicht nur die Ältesten, sondern jeder soll reif sein in der Schrift, dass wir solche Dinge erkennen können und dann gegebenenfalls auch dagegen angehen müssen. Was soll man tun, ganz praktisch? Ja, 2. Timotheus 4, 2, also ein Vers vorher, da sagt er zum Timotheus, verkündige du das Wort, tritt dafür ein, sei es gelegen oder zur ungelegenen Zeit, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Im 3. Kapitel vom selben Brief sagte Paulus, bleib in dem, was du gelernt hast. Das heißt, bleib am Wort Gottes, werd immer reifer in der Erkenntnis vom Wort Gottes und dann kannst du auch solche Fehlentwicklungen demaskieren, entgegentreten. Also, das waren hier so diese Punkte, wo der Herr Jesus sagt, das ist wunderbar bei euch in Ephesus. Ja, also die Werke sind gut, das Ausharren ist gut, all diese Dinge auch, dass ihr prüfen könnt, dass ihr das Böse nicht ertragen könnt. Und da dürfen wir uns fragen, ist das bei uns auch so? Sind wir vielleicht ein bisschen abgerutscht vom Weg? Dann dürfen wir auch da immer wieder uns korrigieren lassen. Also in dieser Gemeinde, ausgehende Apostelzeit, war alles wunderbar. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es war eben nicht alles perfekt. Und ich denke, das ist ein Trost, es ist eben nicht immer alles perfekt, aber hier war ein gravierender Fehler. Also wirklich etwas, nämlich in Vers 4 heißt es, aber. Jetzt kommt das große Aber. Und das ist interessant. Mensch, man müsste doch sagen, Mensch, ihr in Ephesus, ihr seid ja perfekt. Ihr habt alles. Ihr könnt alles demaskieren. Ihr habt alles. Ihr seid aktiv. Aber, und jetzt kommt der erschreckende Punkt, ihr habt, oder ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Boah. Verlassen, das Wort heißt zurücklassen oder losgelassen hast. Kann man sich das vorstellen, die Liebe zum Herrn Jesus, dass die erkaltet und dann was man irgendwann loslässt? Man kann es sich schwer vorstellen, aber der Herr Jesus sagt, ich habe das ja schon gesagt, Matthäus 24, wenn die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, dann wird die Liebe in vielen Gläubigen erkalten. Warum ist das so? Weil wir, und jetzt sage ich es nochmal, in dieser Endzeit aufgerieben werden. Weil der Teufel, der ja Fürst dieser Welt ist, alles dran setzen wird, dass er wie so eine Pressmaschine uns pressen wird. Er wird uns in die Enge pressen. Er möchte, dass wir aufgeben. Er möchte, dass wir den Weg verlassen. Und das ist wie Folter. Im Grunde genommen ist es wie geistliche Folter. Leute, die früher gefoltert wurden, es gibt ja in Ländern, da werden sie immer noch gefoltert, die am Anfang gesagt haben, wir werden nichts verraten, wir werden nichts zugeben, die wurde durch Folter letztendlich so weit gebracht, dass sie gesagt haben, okay, dann lassen wir's, dann gebe ich's zu. Und so stelle ich mir das ein bisschen auch vor, in dieser Zeit, du wirst gefoltert, du wirst gepresst, bis du irgendwann mal sagen kannst, ja, ja gut, dann lass ich's halt. Wisst ihr, das fängt an, in der Gemeinde. Die Kämpfe in der Gemeinde. Jetzt sagt mir nicht, ihr habt in der Gemeinde keine Kämpfe untereinander. Also ich freue mich ja, wenn es nicht so ist. Aber du siehst eben, in der Gemeinde menschelt es auch. Das heißt, Gemeinde, Familie, Ehen, Ehepartner, Kinder, die vielleicht aus der Spur fallen, die nicht mehr mitgehen, Reibereien am Arbeitsplatz. Vielleicht du als Christ hast einen Chef, der verlangt von dir Dinge oder deine Arbeitskollegen. Wisst ihr, all diese Dinge, jetzt kannst du ja suchen in deinem Leben, was dein Reibestein ist, die werden dich aufreiben. Und dann ist es ganz wichtig, dass wir eben gucken, oh, die Liebe verlassen, das wäre die Katastrophe. Wisst ihr, die ganze Ignoranz auch der Menschen, die Bibel sagt ja in 2. Timotheus nochmal, oder beziehungsweise der 1. Timotheus, dass dieser Endzeitmensch, der geboren wird, dieser selbstsüchtig sein, prahlerisch, lieblos, du hast ja mit Menschen Kontakt und manchmal reiben dich ja auch die Menschen auf, dass man dann wirklich gucken muss, hey, ich muss einfach in Abhängigkeit zum Herrn leben, sonst überlebe ich diese Dinge hier nicht. Wie gehe ich da praktisch vor? Ganz praktisch, das gilt jetzt fürs Gemeindeleben, aber auch für den persönlichen Umgang. Es gibt eine tolle Stelle in 2. Timotheus 2, 23. Das ist die Anweisung von Paulus an den Timotheus, der ja auch Gemeindeleiter war. Da heißt es, die törichten und unverständigen Streitfragen aber weise zurück, da du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Das heißt, manchmal ist es gut, dass du dich, wie ist das, Streitfrage, auch Lehrfrage. Es gibt manche Lehrfrage, die sind zweitrangig, die reiben dich auf, wenn du da immer wieder diskutierst. Es ist manchmal gut zu sagen, ich diskutiere über diese Dinge nicht mehr, sonst reibe ich mich auf und am Ende kriege ich noch einen Groll. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, also das ist schon mal eine Anweisung, sondern milde sein gegenüber jedermann, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten, Geschwister. Das ist das große, ja, die große Kunst. Geduldig im Ertragen von Bosheiten. Gewisse Dinge, Geschwister, müssen wir uns gefallen lassen. Das ist auch dieses Ausharren, dieses Drundenbleiben. Und das ist natürlich nicht einfach, aber ich weiß, dass wenn ich nah am Herrn Jesus bleibe, dass er mich durch diese Dinge hindurch trägt. Und Prediger 1,18, das lese ich jetzt nicht, da heißt es, wer seine Weisheit, also ich sag's aus meinen Worten, wer seine Weisheit mehrt, also das heißt, wer mehr Erkenntnis gewinnt, der wird auch viele Enttäuschungen erleben. Also auch hier ist es, je mehr du auch durch ein Wort, durch das Wort Gottes klarer blickst geistlich, umso mehr kannst du auch enttäuscht werden. Von der Gläubigen auch, von der Menschen. Ja, das müssen wir uns einfach bewusst machen. Und dann dürfen wir aber auch wissen, dass der Herr Jesus laut Hebräer 4,15 Mitleid hat mit unseren Schwachheiten und dass ich jederzeit auch ihm diese Sorge bringen kann. Ja, darf ich dich hier fragen, wie sieht unsere Liebe zum Herrn Jesus aus? Sind wir noch in der Spur? Sind wir schon am Aufreiben? Welche Kämpfe haben wir? Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir einfach zu gucken. Er sagt ja dann, das ist jetzt der Vers 5, wenn ich diese Dinge, oder gerade jetzt in Bezug auf diese Liebe, wenn ich merke, okay, das ist jetzt vielleicht auch in meinem Leben passiert, da heißt es in Vers 5 von unserem Sendschreiber, bedenke nun. Das heißt, wisst ihr, bedenke, als erstes muss ich mir mal überhaupt Gedanken machen darüber, ja, was ist denn eigentlich mein Zustand? Stimmt, vielleicht bin ich sogar von der Liebe schon ein bisschen abgerückt. Also das heißt, ich muss erstmal mir das in den Sinn rufen und dann gucke, was kann ich machen? Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tu Buße und tu die ersten Werke. Das ist das Wunderbare am Evangelium, dass ich immer wieder und immer wieder zum Herrn Jesus kommen kann, zu seinem Gnadethron und sage, Herr Jesus, ich habe gefehlt. In der ersten Punkte vielleicht von der Werk und alles, das ist, aber die erste Liebe, die es hart ist, vielleicht habe ich auch da gefehlt. Mensch, Herr Jesus, ich möchte wieder umkehren. Ich weiß doch, wie gut du bist. Und dann gilt 1. Johannes 1, 7 bis 9. 1. Johannes 1, 1, 7 bis 9. Wenn ich die Sünde bekenne, dann ist er treu und gerecht und er vergibt mir und er reinigt mich von aller Ungerechtigkeit. Das ist was Tolles. Und das ist wirklich auch ein Punkt, den müssen wir tun. Da müssen wir ganz einfach ehrlich zu uns sein und sagen, ja, vielleicht bin ich da auch in dieser Zeit, wo man aufgerieben werde, ein bisschen abgefallen, beziehungsweise abgefallen, weggefallen. Danke, Herr Jesus, dass du mir vergibst. Und das ist ein wichtiger Punkt, das sollte ich dann aber auch tun, denn er sagt, sonst, wenn du das nicht tust, komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Das heißt, das ist die Voraussetzung. Der Jesus sagt, ich vergebe dir, aber du musst auch zu mir kommen. Tu Buße, ändere deine Sinne, mach eine 180-Grad-Wende. Und dann bin ich bereit, dir zu vergeben. Ansonsten sagt er ganz klar, und das gilt jetzt vor allem an die Gemeinde, eine Gemeinde, die nicht mehr in diese Punkte klar steht, darf umkehren, wenn sie es nicht tut, wenn sie spielt damit, wenn sie das nicht ernst nimmt, wenn sie nicht in sich geht und bedenkt, dann sagt er, dann werde ich den Leuchter umstoßen. Leuchter, haben wir gesehen, ist ein Bild für die Gemeinde. Das heißt, die Gemeinde wird weggenommen werden. Es ist interessant, dass in Ephesus, ich glaube 400 noch was oder 500 nach Christi, war diese Gemeinde dann nicht mehr da. Also die hat lange durchgehalten, aber irgendwann war sie weg. Ja, und wir wissen, das ist ja in der damaligen Türkei gewesen. Heute ist dieses Land oder dieser Boden islamisch. Das heißt, da, wo ich nicht mehr halten kann, geistlich mich gesund halten kann, kommt der Feind und besetzt das Gebiet. Also, das ist hier kein Spiel. Und ich sehe es in der Erfahrung immer wieder, dass Gemeinden, die früher klar standen, die wirklich am Wort sehr klar waren, dass durch Einfluss von außen, Einfluss von innen, die Dinge gekippt sind. Das hat angefangen mit Namensänderungen, dann hat man sich nicht mehr christliche Gemeinschaft genannt, sondern dann nennt man sich halt irgendwie Forum oder sonst irgendwas. Dann fängt der charismatische Lobpreis an, dann macht man Events, dann macht man Konzerte, dann kommen unbiblische Lehren nach und nach. Und oftmals ist ja nicht alles falsch, sondern es ist immer Wahrheit mit Halbwahrheit gemischt. Und irgendwann kippt das ganze Ding und der Jesus rückt den Leuchter von seiner Stelle. Ja, ist dramatisch. In Vers 6, aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Da geht's nochmal um ihr Lehren, das haben wir ja schon gesehen. Und dann der letzte Vers 7, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das heißt, ich muss einfach hören, ich muss geistlich anfangen zu hören. Wisst ihr, hören ist nicht gleich hören. Der Jesus sagt einmal, ihr hört mich und hört mich doch nicht. Ja, Paulus sagt einmal, ihr könnt mich geistlich nicht verstehen. Ihr seid noch im Stadium eines Kleinkindes. Das heißt, ich muss einfach mir auch eingestehen, ich möchte hören. Durch den Geist möchte ich hören, was er mir vielleicht heute auch in dieser Predigt zu sagen hat. Und dann heißt es, wer überwindet? Das heißt, wer diese Zustände, in denen ich negativ bin, überwindet, dem will ich zu essen geben vom Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses ist. Also ist eigentlich eine wunderbare Verheißung. Ich darf überwinden. Und wer ist ein Überwinder? 1. Johannes 5, Vers 4 und folgende. Derjenige, der den Herrn Jesus Christus bekennt, der an ihm bleibt, der ihm in der Spur nachfolgt. Wisst ihr, Das ist doch ein großer Trost. Ich muss nicht ausgefallen sein, ich muss kein riesen theologisches Wissen haben, ich muss kindlich dem Herrn Jesus nachfolgen, gespeist durch die Schrift, ich muss wissen, was sein Wille ist, und dann kann ich mich doch vollständig auf ihn verlassen, und dann wird er mich auch durch diese Zeit durchbringen. Zum Schluss die Frage nochmal, wo stehen wir mit unseren Werken, mit unseren Dingen, die der Herr Jesus aufgezeigt hat, aber vor allem auch mit der Liebe. Die Liebe zum Herrn Jesus darf nicht erkalten. Wenn etwas geschehen ist, vielleicht in unserem Herzen, dann geh doch zum Herrn Jesus, bekenn ihm heute, auch als Gemeinde vielleicht, und dann tu Buße und dann geh zurück und tu die ersten Werke. Und wenn das geschieht, dann habe ich für eine Gemeinde und für jeden Einzelnen die allergrößte Hoffnung, dass wir diese Zeit, auch wenn man durch manches hindurchgehe, dann doch mit seiner Hilfe unbeschadet bestehe, bis wir bei ihm sind, bis er wiederkommt. Und dafür wollen wir ihm danken. Ich möchte noch beten zum Schluss. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, für die Sendschreiber an Ephesus. Und wir sehen einfach als Barometer auch, dürfen wir uns fragen, wo wir stehen. Du kennst ja uns, wir sind Menschen. Wir sind oft nicht so beständig, sondern wir werden immer wieder vom Weg auch in gewisser Weise abgezogen. Danke, Herr, dass du unseren Spiegel vor Auge hältst, dass du es gut mit uns meinst und dass du uns einfach auch wieder auf den rechten Weg bringen möchtest. Ich möchte so beten für meine Geschwister auch, die diese Predigt jetzt hören, und möchte für sie einfach bitte in Bergisch Gladbach, dass du durch die Reihe gehst, jedem Einzelnen zum Herzen sprichst und ihm aufzeigst, was du ihm zu sagen hast. Danke, dass du ein guter Herr bist. Amen. Liebe Grüße auch von der Gemeinschaft in Tierdorf an euch, gell? Bis dann.